bei einem Unternehmen, das vom Onkel auf den Neffen übergehen sollte. Der Neffe eigentlich das Selbstbewusstsein, dass er das Unternehmen geschenkt kriegt. Und der Onkel sagt, natürlich zahlt er einen Kaufpreis. Mhm. Dass ein Unternehmer mal wie in einem Verhör die Lampe ins Gesicht gehalten haben, ihre Checkliste an Fragen runtergeschossen haben. Der Unternehmer hinterher dann zu mir gesagt hat, die können nicht arbeiten, die können nur Fragen stellen, die können es nicht werden. Wenn ein Deal platzt, dann platzt er wahrscheinlich, weil es nicht das richtige Angebot ist. Und da kann das Ego mit reinspielen, weil es andere Dinge überlagert.
Das anmutet ja ein bisschen von einem Agentenkrimi, könnte man fast denken, ne? Dass man da so zu so später Zeit dann erst durch die heiligen Hallen durchlaufen kann.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich komme mit einer steilen These. Die meisten Deals platzen nicht am Preis, sondern am Ego.
Ich würde sagen, die meisten Deals platzen, also die meisten Deals platzen hoffentlich gar nicht, aber wenn ein Deal platzt, dann platzt er wahrscheinlich, weil es nicht das richtige Angebot ist. Und da kann das Ego mit reinspielen, weil es andere Dinge überlagert.
Also wir verstehen sozusagen, es ist einfach sehr viel umfangreicher in den Kaufverhandlungen, als einfach nur einen Preis an die Wand malen und beide können ein bisschen hin und her pokern, sondern genau, wir wollen heute ein bisschen gucken, wie eigentlich so Verkaufsverhandlungen zum Erfolg kommen. Und Jens, vielleicht magst du nochmal kurz uns abholen, was ist denn eigentlich dein Hintergrund, wo kommst du her und warum kannst du überhaupt was zu Kaufverhandlungen und wie man sie zum Erfolg bringt, uns ein bisschen was erzählen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jens Freiler, 53 Jahre alt, ein gelernter Banker, 16 Jahre bei der Deutschen Bank gewesen, immer im mittelständischen Firmenkundengeschäft und jetzt seit 17 Jahren als M&A-Berater tätig, inzwischen mit einer eigenen Beratungsgesellschaft, Knox GmbH, eine M&A-Boutique, in der wir sowohl Buy-Side als auch Sell-Side beraten, also Kaufverhandlungen von beiden Seiten der Medaille kennen. Unternehmen habe ich auch ein Unternehmen mal gegründet und verkauft und bin selbst als MBI quasi in die Knox GmbH mal eingestiegen. Insofern Verhandlungen aus unterschiedlichsten Perspektiven sind unser täglich Brot.
Okay, und du kannst ja quasi da sowohl durch deinen Einstieg, du hast selber ein bisschen in ein Unternehmen eingestiegen und hast es wieder verkauft. Du kannst also quasi, kennst du das Thema Kaufverhandlung eigentlich wie deine Westentasche? Was glaubst du denn, braucht es für, um jetzt in das Thema so ein bisschen reinzukommen, was braucht es für eine Grundhaltung, wenn ich entweder Käufer oder Verkäufer bin, eigentlich um in so eine Kaufverhandlung einzusteigen?
Grundhaltung würde ich sagen, Offenheit. Es ist, glaube ich, für beide Seiten, für den Verkäufer vielleicht noch mehr, der sein Lebenswerk abgibt, ist es wahrscheinlich eine sehr angespannte Situation, in die er da kommt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, Offenheit. Eigentlich sitzen sich zwei Unternehmer, ein Ausscheidender und ein Angehender gegenüber und reden über was, worüber sie eigentlich gerne reden, nämlich über das Unternehmen, über geschäftlichen Erfolg. Und das ist eigentlich das, wie ich einsteigen würde in so ein Gespräch, was die Grundhaltung sein sollte.
Jetzt bist du sozusagen ja, du bist ja M&A-Berater. Was macht den Unterschied zu einer wirklich großen, so schwergewichtigen M&A-Transaktion? Was würdest du sagen, wo sind da die Unterschiede, wenn es darum geht, eigentlich eher in das Thema Unternehmensnachfolge einzusteigen?
Ich glaube, der Unterschied ist, dass je größer eine M&A-Transaktion ist, desto strukturierter ist wahrscheinlich der Prozess, desto professioneller ist wahrscheinlich die Erwartungshaltung, desto zentraler ist vielleicht der Kaufpreis. Weil wenn du bei einer großen Transaktion bist, dann ist der Verkäufer vielleicht auch, dann hast du vielleicht ein börsennotiertes Unternehmen oder du hast einen Finanzinvestor, der maßgeblich die Entscheidungen prägt und dann hat der Kaufpreis nochmal ein zentraleres Gewicht. Bei einem mittelständischen Unternehmer ist der Kaufpreis natürlich auch wichtig. Also der muss in einem realistischen Rahmen sein und der muss fair sein und ausgewogen sein. Aber im Grunde will ein mittelständischer Unternehmer im Regelfall sein Unternehmen in die richtigen Hände übergeben. Also er will ein gutes Gefühl haben, dass diese Nachfolgerin oder dieser Nachfolger das Unternehmen einerseits in seinem Interesse weiterführen, andererseits aber auch gute Ideen haben, um es weiterzuentwickeln.
Und das macht es so ein bisschen jetzt deutlich, dass das eigentlich sozusagen zum Erfolg kommen kann, wenn wir quasi eben das Ego beiseite lassen und eine gute Verbindung zum Verkäufer herstellen können und da irgendwie, ich sag mal, der Vibe stimmt. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt ein bisschen drauf gucken, ne? Stell mir vor, ich will jetzt ein Unternehmen übernehmen. Da könnte ich mich ja von meinen Emotionen, von meiner Begeisterung oder von den Potenzialen, die ich in diesem Unternehmen sehe, entweder total zurückhalten, weil ich glaube, dadurch kann ich den Preis drücken und ich könnte irgendwie noch argumentieren, was alles irgendwie nicht gut läuft. Oder ich könnte Begeisterung ausstrahlen, könnte mit dem Verkäufer über Potenziale sprechen, die ich sehe, die er vielleicht noch nicht gehoben hat. Also was glaubst du, welchen Einfluss hat eigentlich Begeisterung einer Verkaufsverhandlung? Was für eine Wirkung entsteht dadurch?
Ich glaube, ich würde die Begeisterung zeigen, auch wenn ich Kaufinteressent bin. Das führt zwar sicherlich dazu, dass der Unternehmer realisiert, dass da jemand ist, der ein hohes Interesse hat. Aber wenn ich kein hohes Interesse signalisiere, dann ist eher die Gefahr, dass ich aussortiert werde in einem Prozess. Und wenn ich da mich zurückhaltend zeige, mich eher defensiv zeige, dann würde ich sagen, sagt der Unternehmer hinterher, ach, mit dem bin ich nicht warm geworden, der wird's eher nicht. Ne? Ich glaube, ich würde durchaus die Begeisterung zeigen. Letztlich sitzt da ein Unternehmer, der stolz ist auf das Lebenswerk, sein Lebenswerk oder auf das Werk seiner Familie, wenn er in der zweiten, dritten, vierten Generation ist. Und es gilt es auch zu würdigen. Und letztlich ist es ja ein interessantes Unternehmen, sonst würde ich ihm ja gar nicht gegenüber sitzen und gar nicht drum verhandeln.
Ja. Hast du das konkret erlebt, dass das so ein bisschen dieses, da matchen Leute nicht und dass das dann zum Verkaufsabbruch geführt hat?
Ich habe es schon erlebt, dass ein Unternehmer mal, die Situation wahrgenommen hat, da in so einem Gespräch die seine Gegenüber ihm wie in einem Verhör die Lampe ins Gesicht gehalten haben, ihre Checkliste an Fragen runtergeschossen haben und der Unternehmer hinterher dann zu mir gesagt hat, also die können nicht arbeiten, die können nur Fragen stellen, die können es nicht werden.
Ja.
Und genauso habe ich aber auch Fälle erlebt, wo nicht das höchste Angebot, sondern vielleicht das, also preislich, sondern vielleicht das zweit-, dritt- oder vierthöchste Angebot gewonnen hat, weil die Unternehmer gesagt haben, das fühlt sich gut an. Also da aus dem Bauch heraus sage ich, das ist der Richtige und die so und so viel Prozent weniger Kaufpreis nehme ich in dem Fall gerne in Kauf.
Jetzt ist es ja dennoch so, also jetzt kann ich natürlich irgendwie eine totale kompetente Person sein, habe keine Persönlichkeit. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie Persönlichkeit, habe Begeisterung. Ich kann mich sozusagen für etwas, für das Unternehmen, was da zu übernehmen ist, irgendwie, ich kann mich da rein fühlen, bringe aber vielleicht nicht die Kompetenz mit, irgendwie, die es vermeintlich vielleicht braucht. Also sozusagen Personality und Kompetenz.
Beides kann beim Unternehmer wirken, wenn ich ihm gegenüber sitze. Ich glaube, der Unternehmer würde sowohl die Kompetenz zu würdigen wissen, aber auch die Personality. Und ich versuche das eigentlich immer so ein bisschen runterzubrechen auf die Kernkompetenzen oder Kernfähigkeiten eines MBIs. Da gibt es welche, die sind vertriebsstark, es gibt welche, die sind kaufmännisch stark. Und für jemanden, der vertriebsstark ist, ist manchmal das Produkt per se nicht entscheidend. Mhm. Der mag ein Quereinsteiger sein, aber er mag wissen, wie er sich reinarbeitet, wie er mit Kunden umgeht, wie er Vertrieb macht. Er mag jemand sein, der durchaus auch mal ein Nein akzeptiert und trotzdem den nächsten Anlauf macht. Und so jemand kann auch sich in Produkte reinarbeiten, die er bisher nicht kennt oder in Branchen, die ihm fremd sind.
Dann wäre ja wichtig sozusagen, dass er dennoch aber dass er das Engagement zeigt, in sich in das Thema reinzuarbeiten. Ich stelle mir das jetzt wiederum komisch vor, wenn da jemand kommt und sagt, ah, der Laden klingt gut, aber hier die Feuerwehrpumpen, die ihr hier baut, das interessiert mich herzlich wenig.
Ja, genau. Also man muss sich natürlich auch dann für das Thema begeistern. Und ich glaube, vorab würde ein Unternehmer, das erleben wir häufig, eigentlich jemanden sich wünschen, der aus der Branche kommt. Faktisch habe ich auch viele Fälle gesehen, wo Quereinsteiger zum Erfolg gekommen sind und auch ein Unternehmen toll weiterentwickelt haben nach der Übernahme.
So stelle ich mir das halt eben, also ganz persönlich für mich vor, ich habe durchaus Interesse, kann mir das vorstellen, auch im Mittelstand einen Betrieb zu übernehmen. Habe jetzt einige Jahre mir meine Hörner abgestoßen im Startup-Bereich und jetzt so ein bisschen in den Mittelstand zu gucken. Für mich erstmal so ein bisschen dieses boring Business. Aber so boring ist es gar nicht. Und das ist eigentlich dass da sozusagen viel hintersteckt, das fasziniert mich tatsächlich irgendwie sehr. Ich muss das Thema mich natürlich irgendwie auch berühren, so ein bisschen. Ich muss dann irgendwie ja auch eine Faszination für Absolut. Innovation haben, so, ne?
Ja. Absolut. Aber es gibt einfach unterschiedlichste Themen. Also ich selbst bin immer wieder beeindruckt, in wie viele Nischen es auf dieser Welt gibt und in wie vielen Nischen man spannende und erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann und auch übernehmen und weiterentwickeln.
Was waren die spannendsten Nischen, die dir so über den Weg gelaufen? Was hast du so, was fällt dir da ein?
Also wir haben gerade im letzten Jahr haben wir mit einem MBI zusammen eine Privatklinik übernommen. Will ich jetzt nicht zu stark ins Detail gehen, aber die sich im Prinzip auf ein Krankheitsbild sehr stark konzentriert hat, da sehr gut aufgestellt ist und wo jetzt jemand als Quereinsteiger reingegangen ist, natürlich mit medizinischer Kompetenz an seiner Seite und das Unternehmen weiterentwickelt.
Das ist ja spannend, aber müsste ich denn jetzt irgendwie medizinische Kompetenz haben, wenn ich jetzt eine Klinik kaufen will?
Das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, wie die Struktur ist der ganzen Transaktion. Also es gibt Bereiche, wo die medizinische Kompetenz sicherlich relevant ist und erforderlich ist. Aber ich sag mal, fachlich ist es ja immer so, egal in welcher Branche wir unterwegs sind, der Unternehmer muss nicht der beste Vertriebler sein, der Unternehmer muss nicht der beste Ingenieur sein, sondern er muss ein guter Stratege sein, er muss jemand sein, der Mitarbeiter führen kann und sicherlich auch gegenüber Kunden auftreten kann. Und er muss wissen, wann er im Zweifel über seinen Schatten springt und den Mitarbeiter, der besser ist als er selbst, mitnimmt in die Gespräche oder einbindet in die Beratung. Ja.
Das stellen wir jetzt eben bei einer, ich mach's mal fiktiv, bei einer HNO-Klinik irgendwie spannend vor, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung von HNO habe, kann mich natürlich in das Thema reinbegeben, aber dann wird es natürlich dann da nochmal Fachärzte geben, die natürlich das fachliche Know-how mitbringen. Ich stelle mir vor, dass es da ja natürlich irgendwie auch den ganzen administrativen Part gibt es ja. Dementsprechend gehe ich eigentlich sozusagen wie eigentlich nur in so ein unternehmerisches Business rein.
Ja, aber du kannst ja trotzdem dich um Themen wie Kaufmanages kümmern, wie Marketing, wie Präsentation, wie Aufstellung, wie Strategie. Sicherlich bist du keiner, der also weder medizinisches Know-how einbringen kann, noch natürlich am Patienten arbeiten darf.
Ja. Und nochmal als Disclaimer, HNO, ich weiß überhaupt gar nichts über den Use Case, darum, das war jetzt einfach geraten und gelaunt, lassen wir auch außen vor. Ja, okay, siehst du. Ja, das ist doch gut. Genau. Hast du noch eins? Also was hast du noch was Verrücktes, was das spannend als Story ist, wo du sagtest so, ach krass, das wusste ich nicht, dass es in dem Bereich jemand gibt?
Verrückt muss ich tatsächlich im Moment passen. Also mit Sicherheit, aber mir fallen im Moment auf Anhieb jetzt
die ganzen
Regelfälle ein. Ne?
Ja.
Aber man entdeckt eben immer auch wieder, auch Hidden Champions, die sich mit Themen beschäftigen, die einem vielleicht allgegenwärtig sind, aber wo man nicht bewusst ist, dass es da jemand gibt, der das Geschäft sehr stark
Genau. Ich würde jetzt sagen, so ganz klassisch Maschinenbau in Deutschland ist relativ stark. Was gibt's noch so für Standardbranchen?
Du, da gibt's eigentlich alles. Maschinenbau natürlich. Es gibt vieles. Hamburg ist eine Handelsmetropole. Da gibt's viel. Der Dienstleistungssektor ist natürlich groß und stark. Du siehst eigentlich in jedem Bereich Unternehmen. Maschinenbau ist tatsächlich, wir sitzen ja in Hamburg. Maschinenbau ist tatsächlich etwas, was du stärker in Süddeutschland findest.
Ja.
Aber wir sind überregional tätig, also auch das begegnet uns.
Wenn wir jetzt uns diesen Prozess der Kaufverhandlung nochmal widmen und ich wollte nochmal so ein bisschen auf das Zuhören. Ich stelle mir das so vor, dass ich baue ich eine Beziehung zum Verkäufer auf? Und wie wichtig ist eigentlich dieses Zuhören? Was will der eigentlich? Und wie kann ich das gut und vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen strategisch nutzen?
Also das ist für mich ein zentraler Punkt, das Zuhören. Eigentlich ist, ich sag mal, vielleicht noch einen Schritt davor, ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Also jeder ist sich bewusst, dass der andere eigentlich auf der Gegenseite sitzt. Trotzdem kannst du ja den Gegenüber schätzen und ein gutes Gefühl bei ihm haben. Also ein Vertrauensverhältnis aufbauen, damit der Unternehmer einem im Zweifel die Dinge auch sagt, die einem wichtig sind. Mhm. Weil gerade als MBI habe ich vielleicht die Möglichkeit, mich ein bisschen flexibler zu stellen, als es andere Investoren sind. Also ein Beispiel, es gibt sicherlich der ein oder andere Stratege, der in Branchen zukauft und sagt, ich übernehme jetzt die Wienberg GmbH, die heißt aber morgen heißt sie dann eben Freiler Hamburg, weil alle unsere Standorte heißen Freiler. Jetzt findet Herr Wienberg das vielleicht nicht gut. Ich als MBI kann sagen, natürlich werde ich Ihren Namen weiterpflegen und weiterentwickeln. Es kann aber auch sein, dass der Unternehmer genau umgekehrt denkt, dass der Unternehmer sagt, der Name Wienberg GmbH ist so mit mir verknüpft, wenn der Neue in 3 oder 5 Jahren anfängt, Mitarbeiter zu entlassen, das Ganze umzukrempeln, dann heißt es, guck mal, der Laden von dem Wienberg, was mit dem läuft, fällt es auf mich zurück. Deswegen will ich, dass der Name geändert wird. Mhm. Also dafür brauche ich aber als erstes Schritt das Vertrauensverhältnis, damit der Unternehmer mir sagt, was wichtig ist. Name ist jetzt nur ein Beispiel. Es können auch so Dinge sein wie, was sind Beweggründe? Das habe ich auch überlegt, kann der Unternehmer damit umgehen, dass er so viel Geld auf einmal kriegt? Ja. Oder macht er sich Sorgen, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann, dass ja zukünftig monatlich nichts mehr reinkommt? Dann kann ich, auch das habe ich erlebt, eben eine Mischung bauen, indem wir in dem Fall hingegangen sind und gesagt haben, wir kaufen nur die Firma ohne Betriebsimmobilie. Und zahlen die halt jeden Monat Miete mit einem 10-Jahres-Mietvertrag. Für den Verkäufer war diese Situation, es kommt jeden Monat was rein, viel greifbarer, als ich kriege einen Kaufpreis. Mhm. Weil das war für ihn keine regelmäßiger Zufluss, sondern irgendwas, was bei der Bank liegt. Mhm. Und das sind halt Dinge, wo ich zuhören muss, raushören muss, was sind die Triggerpunkte, was ist wichtig. Und dann muss ich sehen, ich werde nicht alles erfüllen können und wollen. Aber vielleicht gibt es 5 Punkte, die für ihn sehr wichtig sind. Und es ist für mich okay, auf 3 davon einzugehen. Damit bin ich vielleicht schon flexibler als jemand anderes, der die 5 kategorisch vom Tisch wischt, aber sagt, ich würde 200.000 mehr bezahlen.
Ja, ich erinnere das von einer Transaktion, die ich sozusagen in dem Fall, in der ich mitgewirkt habe, ein Unternehmen, was ich sozusagen vorangebracht habe und wir dann quasi mit einem Wettbewerber verschmolzen haben. Und da war eine ähnliche Situation, in der ich sozusagen relativ klar fragen konnte. Manchmal können wir Hamburger ja durchaus auch direkt sein. Hey, wo willst du denn hin? Wo willst du in 3 Jahren sein? Irgendwie, das ging auch dann irgendwie ein bisschen darum, will er in Rente gehen? Will er das Unternehmen weiterverkaufen? Also das war dann schon auch spannend zu erleben, wenn man plötzlich mal von dieser Ebene, wir verhandeln hier miteinander und dann irgendwie auf diese persönliche Ebene runterkommen und dann mal sagen, hey, was willst du denn eigentlich, ne? Was hast du denn eigentlich vor?
Ja, genau. Oder zu sagen, aber dafür braucht es eben dieses Vertrauensverhältnis, zu sagen, was muss ich denn tun, damit es mit uns beiden klappt? Und ich glaube, es mag natürlich sein, dass der eine oder andere sagt, ja, 500.000 drauflegen. Und dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Oder vielleicht ist trotzdem, wenn er das sagt, eben auch ein Stück Wahrheit drin und es müssen am Ende nicht die 500 sein, aber 200 und die sind okay für mich oder finanzierbar oder tragbar und rechenbar.
Ja, du hast es eben gerade so ein bisschen schön gesagt, da hat jemand quasi die Leuchte auf den Verkäufer gehalten und hat gesagt, hat den Fragenkatalog durchgegangen. Wie wichtig würdest du sagen, ist sowas wie Probearbeiten. Also ich komme mal in den Betrieb, ich gucke mir das mal 2-3 Tage an, ich laufe mit dem Chef mit, ich laufe mit irgendwie mit. Wie würdest du sagen, was für eine Auswirkung hat so Probearbeiten?
Also wenn ich als MBI diese Chance kriege, würde ich sie in jedem Fall nutzen, weil das ist, also einerseits zeigt es, es ist ein riesen Vertrauensbeweis. Ich bin schon sehr weit gekommen in diesem Prozess. Und andererseits ist es natürlich eine einmalige Gelegenheit, mehr von dem Unternehmen wahrzunehmen, als einmal durchzugehen oder durch irgendwelche Due Diligence-Unterlagen zu blättern. Lebt habe ich es aber praktisch nur ein einziges Mal. Und zwar war das, weil wir haben ja immer die Situation der Vertraulichkeit. Also wir haben die Situation, dass so eine M&A-Transaktion hochvertraulich gehalten wird, dass keine Mitarbeiter, keine Kunden, kein Wettbewerber etwas davon mitbekommen sollen. Und dann ist eigentlich so ein Probearbeiten ausgeschlossen.
Aha.
Die Situation, wo ich erlebt habe, war leider eine sehr, sehr tragische. Also der Unternehmer hat das Unternehmen seinem Sohn übergeben. Der Sohn ist, ich weiß nicht mehr, 3 Jahre später verstorben. Und der, in Anführungszeichen, alte Unternehmer ist wieder zurückgekommen. Aha. Das heißt, er war in einer Situation, wo alle Mitarbeiter eigentlich wussten, der ist nur hier zum Überbrücken. Und eigentlich war es aus seiner Sicht ein gutes Zeichen gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, guck mal, ich bin ja dran an dem Thema, hier ist einer, und hat den eben ganz offensiv, beziehungsweise mehrere Parteien, also 2 Parteien durften da probearbeiten, hat die 2 Parteien ganz offensiv als mögliche Nachfolger vorgestellt. Dann ist es natürlich eine super Sache und tatsächlich konnte eine Partei sich durch das Probearbeiten, also durch die Zeit, die natürlich auch der Unternehmer genutzt hat, um denjenigen zu beobachten, dadurch hat er sich im Prinzip nach vorne gearbeitet und durchgesetzt. Also das ist vielleicht nochmal ein Eckpunkt. Im Prinzip ist so ein Vertragsverhandlung oder zumindest der Weg dahin ist wie eine Art Bewerbungsgespräch. Das heißt, klar, ich komme dahin, weil ich das Unternehmen kaufen will, aber eigentlich bewerbe ich mich auch um diese Nachfolge. Und das heißt, es ist auch interessant, mich in einem guten Licht darzustellen, zu zeigen, was ich schon an Erfahrungen mitbringen kann und natürlich auch zu zeigen, dass ich mich für das Unternehmen interessiere.
Ja. Du hattest in dem Vorgespräch nochmal eine Situation erzählt, in der es eben sozusagen aufgrund der Vertraulichkeit eher genau andersrum war. Also es durfte sozusagen überhaupt kein Signal nach außen kommen. Erzähl nochmal, wie waren da die Verhandlungen?
Im Grunde ist es eigentlich immer so, dass kein Signal nach draußen dringen sollte. Ich hatte einmal die Situation, dass ein Geschwisterpaar in dem Fall die Gesellschafter waren und die waren extrem sensibel, was die Vertraulichkeit angeht. Ein produzierendes Unternehmen, das im Zweischichtbetrieb gearbeitet hat, bis 22 Uhr abends, so dass wir die Gespräche alle so gestalteten, dass wir um 20 Uhr Nachbarort weiter die Interessenten zum Essen eingeladen haben, dort mit ihnen gesprochen haben, diskutiert haben, das Unternehmen vorgestellt haben. Um 22.30 Uhr haben wir die Rechnungen bezahlt und um 23 Uhr sind wir in das Unternehmen gefahren. Und die Gespräche fanden dann alle statt zwischen 23 Uhr und 1:30, 2 Uhr nachts. Und tatsächlich hatten wir am Ende 4 Interessenten und 4 Gebote, obwohl keiner der Interessenten jemals das Unternehmen produzieren gesehen hat, sondern immer nur es standen natürlich Produkte rum, keine Menschen, insofern leere Produktionshallen und leere Büros sich angeguckt hat. Ob wir, keine Ahnung, 200 oder 300.000 Euro mehr gekriegt hätten, wenn wir ein lebendes Unternehmen gezeigt hätten, kann ich im Nachhinein nicht sagen, aber es hat funktioniert.
Und das stelle ich mir auch nochmal sehr besonders vor, ne? Also das anmutet ja ein bisschen von einem Agentenkrimi, könnte man fast denken, ne? Dass man da so zu so später Zeit dann erst durch die heiligen Hallen durchlaufen kann. Wie würdest du sagen, war das für die Käuferseite, wenn die wirklich eigentlich also natürlich anhand von Daten und Fakten, BWAs, kann ich sehen, da kommen Umsätze rein, da passiert was. Und ich kann auch dem Geschwisterpaar Glauben schenken, dass sie das, was sie da tun, auch irgendwie, dass das lebt, das Unternehmen. Aber dennoch sehe ich ja nie Menschen drin. Wie würdest du sagen, war das für die Käuferseite?
Na, ich glaube, sicherlich eine sehr ungewohnte und kuriose Situation irgendwo. Wahrscheinlich hat jeder bis zu einem gewissen Grad Verständnis dafür. Und es ist eben auch unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Es gibt Unternehmen, wo der Unternehmer sagt, ich laufe hier jede Woche 2-mal mit Kunden und Versicherungsvertretern und Banker durch. Das ist mir völlig egal. Also kommen Sie, das fragt keiner. Und es gibt Unternehmen, wo das extrem untypisch ist. Also wo halt Kundenverkehr oder externe Personen nicht vorkommen. Und dann ist es natürlich ungewöhnlich, wenn in so einem Verkaufsprozess, wenn ich jetzt beispielsweise M&A-Berater wäre, wenn in so einem Verkaufsprozess der Herr Freiler binnen 4 Wochen 6 Mal immer mit anderen Leuten kommt und mit den Unternehmern durchläuft. Ne? Das wundert einen dann vielleicht schon ein bisschen. Also insofern war das sicherlich kurios, die Situation, aber man darf eben nie vergessen, so ein Unternehmen ist einmalig und einzigartig und bis zum Notartermin und der Unterschrift hat der Unternehmer oder die Unternehmer, die Geschwister in dem Fall, die Entscheidungshoheit. Und wenn die sagen, wir können das nur abends machen, dann ist das erstmal so. Genauso gibt es Unternehmer, die sagen, kommen Sie bitte nicht im Anzug, ne, weil das würde hier auffallen. Mhm. Kommen Sie in Jeans und T-Shirt. Ja, dann kommt man halt in Jeans und T-Shirt. Ne? Mhm. Oder die vielleicht auch sagen, ich habe Sie als Versicherungsvertreter angekündigt, dann muss man vielleicht doch das Hemd anziehen.
Ja,
Aber insofern die Parameter, die Entscheidungshoheit bis zum Notartermin hat eben der Unternehmer. Mhm. Und gerade als MBI, finde ich, ist das wieder eine Chance, weil ich kann mich darauf einstellen, während jemand anderes vielleicht sagt, nein, wir wollen den Prozess A, B, C, D. Und das sind unsere Prämissen. Und dann sagt der Unternehmer, nee, ohne B. Ja, und als MBI kann ich vielleicht sagen, gut, dann machen wir A, C, D und gucken, wie wir das andere uns erarbeiten.
Wie würdest du sagen, unterscheidet sich eine Kaufverhandlung zwischen Menschen, die familiäre Verbindungen haben und keine familiäre Verbindung haben?
Also du meinst familiäre Verbindung zwischen den beiden Seiten, also zwischen der...
Also Tochter kauft von Vater oder, ne, also sowas in die Richtung?
Schwierige Frage. Also ich glaube, in vielen Fällen ist es so, dass es natürlich in der Familie unkomplizierter, schlanker, selbstverständlicher läuft. Das sind aber im Zweifel die Dinge, die wir als M&A-Berater nicht mitkriegen, weil die funktionieren ohne uns. Wir werden manchmal eingebunden in Familiensituationen, dann, wenn die Dinge nicht so ganz einfach sind, weil man dann entweder von einer neutralen Stelle, das sind dann in deren Betrachtung wir, eine Unternehmensbewertung gemacht werden soll, oder weil ein Mediator gewünscht ist, der die Dinge ein bisschen übereinander bringt. Und da habe ich einerseits Situationen erlebt, einmal bei einem Unternehmen, das vom Onkel auf den Neffen übergehen sollte. Mhm. Der Neffe schon lange im Unternehmen tätig. Der Neffe eigentlich das Selbstbewusstsein, berechtigt oder nicht berechtigt, lasse ich mal dahingestellt, dass er maßgeblich für diesen Unternehmenserfolg verantwortlich ist und eigentlich erwartet hat, dass er das Unternehmen geschenkt kriegt. Und der Onkel sagt, das ist ja mein Neffe und nicht mein Sohn, der das von mir erbt, sondern natürlich gebe ich es ihm gerne und ich komme ihm vielleicht auch im Kaufpreis entgegen, aber natürlich zahlt er einen Kaufpreis. Und genauso habe ich Diskussionen gehabt, wo dann jemand, der Anteile innerhalb der Familie übernehmen will, dann sagt, naja, innerhalb der Familie kann man einem ja auch entgegenkommen und weniger zahlen, wo ich sage, ja, und innerhalb der Familie kann man einem auch entgegenkommen und mehr zahlen. Also,
sehr gut.
Das heißt, man hat da manchmal, also ich würde wahrscheinlich sagen, 95% der Fälle laufen einfach an der Familie. Die anderen 5% sind vielleicht aber umso schwieriger als in einer anderen Situation, weil man mit vielleicht überzogenen Erwartungshaltungen dann reingeht oder vielleicht, weil man gegenüber der Familie auch schneller beleidigt ist, wenn der Cousin, Enkel, Onkel, Tante, wer auch immer irgendwas sagt, was man im Fremden vielleicht zugestehen will.
Das finde ich immer spannend, weil das natürlich, wenn wir das Thema Kaufverhandlung anschauen, dann ist das ja sozusagen wie so ein Spezialgebiet. Also eigentlich eine Kaufverhandlung, ich sitze mit Papa auf dem Sofa und sag, so, lass mal gucken, wie wir es jetzt machen. Und erst dann, wenn es sozusagen nicht gut funktioniert, eigentlich man nochmal externe Beratung und Begleitung mit an Bord holt. Und können wir eben vorstellen, dass der MBI, der quasi extern mit weniger Emotionen, weniger Verbundenheit zum Unternehmen, da quasi eher eine Möglichkeit besteht, auf Augenhöhe wirklich zu verhandeln. Aber ja, vielleicht auch den höheren Kaufpreis zahlt, weil der Verkäufer auch sein Lebenswerk dann auch irgendwie monetarisieren will, sag ich mal.
Gut, genau. Und für viele mittelständische Unternehmer, die haben halt nie in die Rentenkasse eingezahlt, die haben oftmals wenig private Vorsorge gemacht, sondern es gibt durchaus viele mittelständische Unternehmer, für die ist ihre Altersvorsorge ist das Unternehmen.
Ja.
Und ihre Einkommensquelle ist das Unternehmen. Und insofern, wenn sie das Unternehmen abgeben, dann kommt am nächsten Tag kein Geschäftsführergehalt mehr. Also es sei denn, man macht eine Übergangslösung, klar. Und der Vermögenswert ist auch weg. Das heißt, es ist für die schon wichtig, dass da ein realer Wert erzielt wird. Wobei ich auch schon Situationen hatte, dass ein Unternehmer ein Unternehmen verkauft und sagt, ich bin so und so alt, ich brauche 3 Millionen. Wo ich dann denke, ja, dann musst du was anderes verkaufen, weil das Unternehmen ist vielleicht nur 1,5 wert.
Ja.
Also manchmal kommt beim Unternehmer der gefühlte Kaufpreis aus dem Bedarf, den ich bis zum Rest meines Lebens errechne. Das hat aber erstmal keinen Zusammenhang mit dem Unternehmenswert. Also es ist keine mathematische Korrelation.
Und wenn wir jetzt, das finde ich jetzt zum Beispiel, da komme ich jetzt auch erst drauf, auf die Frage, wenn im Immobilienbereich gibt es ja den Weg des Nießbrauch. Also ich kaufe dir deine Immobilie ab, garantiere dir aber, du darfst bis zum Lebensende dort drin wohnen. Und also gibt es ein vergleichbares Konzept im Sinne von, ich kaufe dir deine, also du kriegst mir die Firma geschenkt, aber ich zahle dir über die, naja, solange du lebst, eine Rente aus.
Also in der Form des Nießbrauchs, nein, ich habe es in der Praxis noch nie erlebt. Es gibt natürlich Kombinationsmöglichkeiten wie, ich sag mal, ein Verkäuferdarlehen oder oder eine Weiterbeschäftigung des Unternehmers. Oder er behält Teile, wie beispielsweise die Betriebsimmobilie oder die Markenrechte oder Patente oder Domainrechte oder keine Ahnung, irgendwas. So dass man eben gerechtfertigt sagen kann, so dafür zahlen wir dir aber für, also solange wir die Markenrechte nutzen wollen, also immer, sage ich jetzt mal, zahlen wir dir halt weiter einen Obolus. Natürlich kann man einen Kaufpreis auch auf, keine Ahnung, 10.000 Raten aufteilen. Faktisch, glaube ich, wird das aber keine Relevanz haben, weil für den Unternehmer ist ja immer die Unsicherheit, letztlich weiß er nicht, wie gut der Nachfolger das macht. Und selbst wenn er ein tolles Unternehmen übergibt, könnte der, wenn man böswillig denkt, der Nachfolger es aushöhlen, Vermögenswerte auf eine andere Gesellschaft übertragen, Geschäft verlagern, was auch immer. Also wenn man böswillig denkt, dann gibt es keine faktische Sicherheit dafür, dass da langfristig was kommt. Insofern ist es meistens so, dass der Kaufpreis fließt oder maßgeblich fließt, wenn die Transaktion
erfolgt. Ja, Jens, vielen Dank für diesen Überblick über das Thema Kaufverhandlung zum Erfolg bringen. Also wir starten mit einem offenen, positiven Mindset in eine Kaufverhandlung. Wir zeigen Begeisterung, wir stellen Fragen, wir gucken, dass wir eine gute Ausgewogenheit zwischen Persönlichkeit und Kompetenz mitbringen, im besten Fall. Wenn wir das möglich machen können, dann arbeiten wir ein bisschen Probe und zeigen eigentlich quasi dem Verkäufer auch, dass wir als Nachfolger würdig sind, das Lebenswerk weiterzuführen. Genau, eigentlich im Prinzip, du hast so ein bisschen gesagt, das ist wie eine Bewerbungsphase. Ich bewerbe mich als Nachfolger eben, um das Lebenswerk in irgendeine Richtung weiterzuführen, aber eben auch so weiterzuführen, wie sich der Verkäufer da das so hinstellt. Und man kann dann eben sagen, es sind so viele Faktoren, die eine Verkaufsverhandlung zum Erfolg bringen können. Es ist am Ende des Tages nicht nur der eigentliche Preis, den man da irgendwo auf ein Zettelchen schreibt.
Ja, genau. Also es ist das beste Angebot ist das, was am Ende zieht. Da ist der Kaufpreis natürlich ein wesentlicher Teil von, aber es gibt viele weitere Parameter, die zum Erfolg führen und die gilt es auszuloten und dann so auszutarieren, dass das für beide Seiten das der richtige und passende Deal ist.
Super, Jens, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, ich danke dir, Tim. Bis bald.
Danke, dass du heute dabei warst und bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Vipreneur auf Spotify und YouTube und lass gerne eine Bewertung da. Das kostet dich nichts, hilft mir aber enorm, weitere spannende Gäste einzuladen und den Podcast groß zu machen. Bis zur nächsten Folge.